Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Interview, das Interview mit den absolut interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt an ein Mikrofon bringen kann. Und ich verspreche Ihnen, heute sind wir brandaktuell. Das ist ja nicht die Idee von Aktiv Radio, dass wir immer rumhüpern und sagen, oh, heute ist das passiert und die Verkehrsmeldung ist gestört und das passiert. Nein, im Gegenteil, eigentlich die Gespräche, die wir machen wollen, sollten ein bisschen Gehalt haben, dass sie auch in einem Monat oder in zwei Monaten noch stimmen. Das ist nicht bei jedem Gespräch möglich und heute haben wir ein Gespräch, wo wir wirklich brandaktuell sind. Wir haben zwar nicht den Präsident Trump von den USA hier, aber wir haben jemanden hier, der ganz viel darüber weiss, der die Schweiz extrem gut kennt und Amerika extrem gut kennt, aber auch andere Länder sehr gut kennt auf seinem industriellen Weg, den er gemacht hat. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Raoul Sagal, Jahrgang 1977. Er ist der CEO von der schweizerisch-amerikanischen Chamber, oder wie man dem Ding genau sagt, das wird er uns dann erklären. Und wir wollen natürlich wissen, was passiert eigentlich in Amerika? Was passiert mit Mexiko? Was passiert mit Kanada? Was passiert mit Europa und Amerika? Ja, wir sind alle ein bisschen platt, was passiert ist in den letzten Tagen und wollen wirklich aus dem Munde eines Wissenden ein bisschen mehr hören. Herzlich willkommen, Raoul Sagal.
Danke, guten Morgen.
Raoul Sagal, ich sage, jetzt haben wir endlich jemanden hier, der weiss, was Sache ist. Gibt es auf dieser Welt überhaupt irgendjemanden, der weiss, was Sache ist?
Nein, auch ich nicht. Wir haben sehr viele Mutmaßungen. Man kann Approximationen machen, also denken, was könnten die Motivationen gewesen sein für gewisse Sachen. Aber wissen tun wir es eigentlich nicht.
Ich habe gesagt, ich weiss nicht mal so richtig, wie man dem Ding sagt, das Sie repräsentieren. Also, einerseits haben wir die Schweiz und dann haben wir Amerika. Ja. Und dann gibt es einen Verein, der schaut, dass die schauen und miteinander auch vernünftig reden. Wie heisst das Ding genau?
Also auf Deutsch wäre das die Schweizerisch-Amerikanische Handelskammer oder auf Englisch Swiss American Chamber of Commerce.
Handelskammer ist ja normalerweise etwas Politisches, etwas, wo die Wirtschaft drinnen sitzt. Wer sitzt denn bei Ihnen drin? Ist auch ein Nationalrat oder hat der Bundesrat irgendetwas zu melden in die Handelskammer rein?
Nein, also bei uns, wir sind ein Verein, der nicht gewinnorientiert ist. Wir haben etwa 1500 Mitglieder. Das ganze Geld, das wir zur Verfügung haben, ist durch Mitgliederbeiträge. Also wir haben kein Geld vom Staat, also weder vom Schweizer Staat. Wir haben auch keine Affiliierung mit, oder keine Verbindung mit amerikanischen Handelskammern, die in den USA sind. Wir haben eigene Kapitel in den USA, in etwa 6-7 verschiedenen Städten. Aber, aber wir haben keine Verbindung zu denen. Das heisst, wir sind eigentlich völlig privat finanziert und gänzlich unabhängig.
Wann ist die Handelskammer auf die Welt gekommen?
Ende 50er, Anfang 60er Jahre.
Warum hat man das damals gemacht?
Die Idee ist eigentlich schon, dass man sagt, oder wie der Name das eigentlich impliziert, dass man sagt, man möchte den Austausch zwischen den beiden Ländern fördern. Und das ist der wirtschaftliche Austausch, das heisst durch Handel. Früher war der Güterhandel sehr wichtig. Heutzutage geht es ja noch um viel mehr, also es geht um Investitionen. Investitionen heisst, eröffnet eine amerikanische Firma einen Sitz in der Schweiz und stellt Leute an und zahlt Steuern. Das Gleiche gilt für amerikanische Schweizer Firmen in den USA. Aber es geht auch zum Beispiel um den Austausch im Allgemeinen von Personen, von Handel, von Gütern. Was wir nicht machen, also wir sind nicht eine klassische Handelskammer, in dem, was wir sagen, ich suche einen Distributor für mein Pharmaprodukt in Wisconsin, sondern wir machen eigentlich reine Wirtschaftspolitik.
Kommen wir später darauf zurück. Jetzt interessiert uns natürlich das, was passiert aktuell in Mexiko. Mexiko ist belegt worden mit zusätzlichen 25% Zoll. Es sind also nicht 25% Zoll, sondern zusätzlich zu dem, was schon war. Ist. Kanada ist belegt worden von den Amerikanern mit 25% Zoll. Genau das Gleiche gilt dort auch. Das ist zusätzlich zu dem, was schon war. Chinesen hat er mit 10% angelenkt, der Präsident Trump, und hat gesagt, 10% mehr als alles war. Und das gilt eigentlich ab sofort. Telefone haben heiß geläutet bei ihnen wahrscheinlich. Die Schweizer Firmen wollten wissen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich. Wenn jetzt Mexiko dran kommt, ja, dann kommt halt Mexiko dran, ist mir eigentlich gleich. Oder hat das einen indirekten Impact? Das Gleiche ist mit Kanada und das Gleiche ist mit China. Was ist so eine erste Zusammenfassung, die man machen kann aus Schweizer Sicht?
Mhm. Also, und da gibt es verschiedene Stufen. Also die erste Stufe ist, wie bin ich direkt betroffen als Schweizer Firma. Und ich bin zum Beispiel direkt betroffen als Schweizer Firma, wenn ich einen Produktionsstandort habe in Mexiko für den US-Markt. Also, und da haben wir einige Schweizer Firmen, die in Tijuana oder anderen Orten produzieren für den US-Markt. Dann gibt es die, die auch Zulieferer sind für amerikanische Firmen, die in Mexiko produzieren. Das heisst, die sind dann auch direkt betroffen. Und dann würde ich sagen, ist ein grosser Teil einfach auch, dass der Handelskrieg jetzt mit dem wirklich auch wird anfangen. Also es sollte ja morgen Dienstag in Kraft treten. Das heisst, wir werden sehen, dass Firmen werden ihre Lieferketten vielleicht umstellen müssen, vielleicht nicht. Vielleicht gibt es ja noch Verhandlungslösungen. Aber ich denke mal, für Schweizer Firmen, man muss jetzt wirklich ernsthaft überlegen, wie man jetzt mit dem umgeht. Was auch noch eine Schwierigkeit ist, während der ersten Trump-Administration zum Beispiel hat es Zölle gegen Europa, gegen Stahl und Aluminium. Dann hat die EU hat dann gesagt, okay, wir machen auch Stahl- und Aluminiumzölle gegen alle. Und die Schweiz ist dann doppelt betroffen worden. Und das Konsequenzen von dem wissen wir ja.
Wir müssen viel schnell sagen, jetzt gegen die Geflogenheiten, dass das Interview generell soll gelten. Es ist heute der 3. Februar 2025, etwa 11 Uhr am Mittag. Darum auch guten Morgen. Auch die was hören, heute zu oben oder in einem Jahr, damit man so ein bisschen historisch den Bezug hat. Die Verknüpfungen, die wir ja haben, weltweit, die sind exorbitant. Also wenn ich jetzt an Amerika denke und an Mexiko denke, dann hat auch Mexiko eine Altersvorsorge und die Gelder von der Altersvorsorge, die sind an einem amerikanischen Unternehmen übergeben worden. Also die führen die Altersvorsorge. Das ist ein riesiger Milliardenbestand, der hier übergegangen ist von den Mexikanern an die Amerikaner. Es ist BlackRock, wo das macht. Und jetzt könnte ja zum Beispiel Mexiko die Idee haben und sagen, wir nehmen alle unsere Gelder, die wir im Moment in Amerika haben, bei BlackRock, nehmen wir wieder zurück nach Mexiko. Was denkt sich der Trump, als er das losgelöst hat, als er eigentlich ohne zu verhandeln, er hat ja keine Zeit gehabt zu verhandeln, ist ja noch nicht so lange Präsident, einfach mal gesagt hat, und jetzt knallen wir den Mexikanern mal einfach 25% Zoll, ohne die Motivation jetzt zu diskutieren, wegen Drogen oder China, wo immer wichtiger wird in Mexiko und man will das ein bisschen unterbinden, sondern die abrupte Situation, 25% erhöhte Zölle, das ist schon wie ein Skalpell und das Herz rausoperieren. Also es ist eigentlich krass.
Mhm. Also ich denke mal, einerseits geht es darum, zu zeigen, dass er es wirklich macht. Ich glaube, es hat sehr viele Leute haben gesagt, ja, er sagt sehr vieles, aber er macht es nicht. Der Punkt ist natürlich schon, dass wenn man nur bellen und nie beissen, fangen die Leute an zu denken, er wird sowieso nicht beissen. Und ich denke, das ist etwas. Das Zweite ist, ich bin völlig einverstanden, es war eine sehr kurze Dauer gewesen. Also er hat jetzt gar nicht so viel Zeit gehabt, um wirklich zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Also man könnte sich sogar überlegen, ob er das nicht sowieso hat wollen machen. Also das heisst, es geht schon auch um Fentanyl und Drogen und Immigration und so weiter, aber ob er die Zölle nicht sowieso hat wollen einführen von 25%, völlig unabhängig davon, was Mexiko wird zurückgeben.
Ist es fertig überlegt? Also, nehmen wir die Autoindustrie zum Beispiel. Die amerikanische Autoindustrie ist zu einem grossen Teil in Mexiko hin und liefert nachher die Fahrzeuge von Mexiko in die USA. Mhm. Die unterliegen ja jetzt auch diesen Zöllen. Das ist sehr ähnlich, wie die deutsche Autoindustrie stark verwurzelt ist in China. Und die Europäer sagen, wir verlangen 25% beispielsweise auf den Fahrzeugen verlangen von den Chinesen. Und damit tut man ja die eigenen Reimporte für die Deutschen auch wieder massiv verteuern. Und die deutsche Autoindustrie ist ja eigentlich zu Frau von der Leyen gegangen und hat gesagt, mach das nicht, und sie hat es trotzdem gemacht. Und jetzt haben wir wieder genau die gleiche Situation in Amerika und Mexiko. Was bedeutet das letztendlich in diesem Bereich? Mhm. Also, wir sind Amerikaner, einfach jedes Auto, das ich kaufe, kostet jetzt einfach 25% mehr.
Genau, also das ist natürlich auch, also vielleicht zum ersten Punkt, wo Sie gefragt haben, ist das fertig überlegt? Also ich glaube, es ist fertig überlegt. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat mit all den gescheiten Leuten, die er um sich herum hat, ohne zu wissen, also sagen wir mal, die grundsätzlichen Überlegungen, die wir haben, wie zusätzliche Inflation etc. etc., das hat er sich ganz sicher auch überlegt und er ist sich dessen bewusst. Die Frage ist mehr, was ist eigentlich die Absicht? Oder? Ist die Absicht, wie Sie das gesagt haben, ist es China? Ist es die Autoproduktion wieder stärker in die USA zu bringen? Ist es die Abhängigkeit von Mexiko, vom US-Markt, dass sie das wirklich zahlen? Oder? 85% vom mexikanischen Export geht in die USA. Es gibt auch Theorien, die interessant sind, wo zurück auf die Monroe-Doktrin gehen. Das heisst, was ist meine Einflusssphäre? Und das ist bei den Amerikanern ist die Frage, dass er möchte stärker etablieren, dass seine Einflusssphäre ist, oder die von den USA, quasi der ganze amerikanische Kontinent. Das wird sich zeigen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt nicht zu Ende gedacht ist.
Also es ist nicht etwas, was in einer Woche wieder abgelöst wird?
Das wissen wir, das weiß ich nicht. Also das wird
auch aber davon, so vom Gefühl her?
Vom Gefühl her glaube ich, dass er, also ich glaube sicher, dass Scheinbaum heute mit ihm reden wird. Sie hat das Gespräch
angeboten. Also das ist die mexikanische Präsidentin?
Die mexikanische Präsidentin hat gesagt, sie tut sich betont gelassen geben. Sie hat aber auch gesagt, sie will mit ihm heute telefonieren, wenn er denn das annimmt. Und ich glaube, sie werden auch miteinander reden.
Mexiko, also wichtiger Bestandteil von der Industrie von Amerika, oder von den USA besser gesagt, wo jetzt typiert ist worden, wo brüskiert ist worden und sicher auf dem linken Fuß verwutscht worden ist. Das bedeutet 25% mehr Kosten auf importierten Güter. Wird das der amerikanische Bürger direkt betreffen? Oder ist das gar nicht so wahnsinnig inflationär, weil die Mexikaner einfach 25% billiger müssen liefern jetzt in Zukunft?
Ja, eben, die Frage ist, wen trifft das? Das ist absolut korrekt. Oder? Also ich denke mir, auch dort gibt es ja quasi drei Varianten. Das eine ist, man tut es gänzlich auf den amerikanischen Konsumenten überwälzen. Das zweite ist, dass der Produzent in Mexiko, das kann ja auch ein amerikanischer Produzent sein, das Ganze absorbiert und sagt, okay, ich habe jetzt 25% weniger Marge auf diese Dinge. Oder man macht irgendwie eine Teilkostenrechnung. Also das heisst, ein gewisser Teil übernimmt der amerikanische Konsument und ein gewisser Teil übernimmt der Produzent in Mexiko. Was interessant ist, dass zum Beispiel die Stundenlöhne in Mexiko ja doch signifikant tiefer sind als zum Beispiel gerade über Grenzen in Kalifornien. Das heisst, wenn zum Beispiel ein Produzent in Mexiko $4 bis $5 pro Stunde zahlt, zahlt er in Kalifornien trotzdem irgendwie 15 bis 25. Das heisst, auch mit 25% mehr wird das kompetitiver sein, in Mexiko zu produzieren.
Also Mexiko bleibt ein wichtiger Handelspartner, aber wir wissen nicht richtig, ob das die Inflation jetzt massiv antreibt in den USA oder nicht. Und das ist ja keine Frage. Also wenn ein grosser Teil eskompiert wird von der Produzenten, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt einfach billiger liefern in die USA, weil sonst kauft mir mein Produkt niemand mehr ab. Das könnte ja auch passieren. Oder gibt es irgendeine 50-50-Lösung?
Genau. Eben, ja, aber das wird wahrscheinlich auch, das kommt sehr stark auf Produkte drauf an und auf die Lieferkette. Aber das mit der Inflation, ich glaube, der Trump ist sich dessen völlig bewusst und er hat es auch explizit gesagt, dass es kurzfristig kann zu Einschränkungen kommen für den amerikanischen Konsument. Also er weiß das, aber ich glaube, das ist auch Teil, ich nenne das so ein bisschen so die kreative Destruktion vom Schumpeter. Das heisst, man muss etwas zerstören, um etwas Neues zu bringen. Und er ist sich, er möchte quasi das eingehen, er möchte das Risiko eingehen, damit, um etwas Neues zu kreieren. Was das dann auch wird sein.
Man liest ja sehr viel, sei es im Cash oder Handelszeitung oder Finanz und Wirtschaft und so weiter und so fort. Und dort haben wir ja Artikel, die vielleicht fundiert sind, aber auch viele Artikel, die nicht so wahnsinnig fundiert sind. Und ich kann mich erinnern, es ist gar noch nicht so lange her, hat man gesagt, der Fair Value vom Dollar ist etwa 70 bis 75 Schweizer Rappen. Er ist mal dann auf 84 Rappen tatsächlich runtergefallen, der Dollar. Er ist heute jetzt am 3. Februar 2025 92 Rappen. Also völlig an einem anderen Ort, als man das erwartet hat. Die Massnahmen haben die Währungen durcheinander durchgewirbelt. Der Euro hat verloren. Also das Euro-Dollar-Paket ist zugunsten vom Dollar ausgefallen aktuell. Das heisst, man glaubt eigentlich daran, wenn man die Währungen anschaut, dass Amerika eher könnte stärker werden durch diese Massnahmen.
Mhm, ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das auch, also gerade zum Beispiel was den Euro anbelangt, das widerspiegelt auch den langfristigen Trend. Also ich glaube, der Euro wird mittelfristig auch gegen den Dollar verlieren.
Europa hat ein riesiges Problem im Moment, aktuell. Also Europa selber ist wirtschaftlich fast ein bisschen am Boden. Heute Morgen ist die Nachricht gekommen, dass ein Teil vom Management von Porsche entlassen worden ist und man rausgeschmissen hat. Der Aktienkurs von Porsche ist eine Katastrophe. China will keine Porsches mehr kaufen und Porsche ist noch so der Vorzeigeunternehmer gewesen in diesem Konzern, in diesem Volkswagen-Konzern. Wiederum finden wir das ja nicht so wahnsinnig lustig als Schweizer, weil wir sind ja wichtige Zulieferer in die Autoindustrie hinein und dürfen auf keine Art und Weise schadenfreudig sein. Oder? Das Gleiche gilt eben auch für Mexiko. Sie haben vorher gesagt, also auch die Schweiz liefern nach Mexiko, damit die ihre Autos zusammenbauen für die amerikanische Bevölkerung und exportieren die nachher in die USA. Also das Ganze hat einen Impact, das hört fast nicht auf. Es gibt doch das Domino-Spiel, das man schauen kann. Oder? Man tut ein Domino-Steinchen anwerfen und nachher sieht man tausende von kleinen Domino-Steinchen, die alle mitfliegen, weil sie einen Impact haben von den anderen. Was ist so der kurzfristige Impact, den wir jetzt erwarten müssen, was ist der mittelfristige und langfristige Impact auf unsere Schweizer? Nehmen wir zuerst mal die Industrie.
Mhm. Also, so Handelszölle sind klar destabilisierend und die offenen Märkte, wie wir sie genossen haben in den letzten 30 Jahren, klar untergraben. Und wir als Schweiz, wir haben etwa 75% oder 80% von unserem Bruttosozialprodukt kommt aus dem Export. Das heisst, wir sind sehr stark darauf angewiesen, dass das gut funktioniert. Also das ist mal etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir sind oder in den USA zum Beispiel als Vergleich kommt 12% von ihrem Bruttosozialprodukt aus dem Export. Also wir sind viel, viel, viel anfälliger auf solche Sachen. Das Zweite ist, Schadenfreude ist sowieso nie angesagt. Jetzt bei den deutschen Automobilherstellern, das ist ein grosses Thema. Es ist immer noch so, dass knapp 50% von unseren Export gehen in die EU. Das heisst, eine schwache EU ist einfach auch nicht gut für die Schweiz. Die USA sind zwar der grösste Einzelabnehmer, also als Einzelland, also 17-18% von unserem Export gehen in die USA. Das ist auch noch interessant, weil bis 2021, 70 Jahre lang, ist Deutschland der grösste Exportmarkt gewesen von der Schweizer Wirtschaft. Jetzt sind es die USA.
Wenn ich dafür schnell ein paar Zahlen darf bringen.
Gerne.
Also, wir haben ein Handelsbilanzdefizit, also aus der Sicht von der USA. Wir exportieren mehr Schweizer von 34 Milliarden. Mhm. Also, die Amerikaner können uns 34 Milliarden weniger geben als wir ihnen. Die Deutschen haben wir 14 Milliarden Handelsbilanzdefizit. Mhm. Also die Deutschen liefern uns 14 Milliarden mehr, als wir den Deutschen liefern. Und insgesamt mit der EU sind wir auch in einem Handelsbilanzdefizit drin. Das heisst, die EU liefert mehr an uns in die Schweiz. Also jetzt ganz, ganz simpel gesagt, oder? Die EU liefert in die Schweiz und die Schweiz liefert es den Amerikanern und die Amerikaner zahlen es. Also das ist so ein bisschen, vielleicht ein naives Zahlenspiel, aber dass die Amerikaner das natürlich nicht so lustig finden, das kann ich schon verstehen. Oder?
Ja, wobei, also ich teile die Meinung der Amerikaner nicht in Bezug auf Handelsbilanzdefizit. Erstens muss man ganz präzise sein und dort reden wir nur von Gütern, weil wenn man Dienstleistungen mit einbezieht, was durchaus richtig ist in einer modernen Wirtschaft, dann ist unsere Handelsbilanz mit den USA ausgeglichen.
Also, was heisst das beispielsweise? Eine Rechnung, die ich von Google bekomme? Oder so etwas?
Ja, zum Beispiel. Etwas, was Sie im Apple Store kaufen.
Ist das nicht in dieser Bilanz, in der klassischen Bilanz drin? Das ist nicht drin.
Das ist nicht im Güter. Das ist in der klassischen Handelsbilanz drin. Also, das Problem ist einfach, dass jetzt in der letzten Trump-Administration hat er sich nur auf Güter fokussiert und nicht auch die Dienstleistung mit einbezogen. Und wenn man die Dienstleistung mit einbezieht, eben wenn Sie etwas im Apple Store kaufen beispielsweise, dann kaufen Sie auch etwas aus den USA. Und wenn man das mit einbezieht, dann haben wir eine vollständig ausgeglichene Handelsbilanz mit den USA, also null.
Also wenn ich im Apple Store nicht einen Computer beziehe, sondern im Prinzip etwas Digitales, also eine App oder so etwas kaufen, dann schicken wir im Prinzip der Amerikaner eine Rechnung auf meine Kreditkarte, ich zahle das und das wird aber nicht entsprechend bei der Handelsbilanz erfasst.
Es wird einfach nicht in der Güterhandelsbilanz erfasst, es wird in der Handelsbilanz absolut erfasst. Also ich glaube, Sie gehen davon aus, Sie sagen jetzt einfach Handelsbilanz und meinen Güterhandelsbilanz, aber das wird in der Handelsbilanz erfasst, in jeder Handelsbilanz.
Also kann man fast sagen, es also wird auch in Zukunft wichtiger, also wir mehr digitalisieren.
Klar,
das absolut. Das heisst, das wird auch noch zu Ungunsten von der Schweiz ausfallen.
Nein, das wird zugunsten von der Schweiz ausfallen. Also im Sinne von im Moment die grössten Internetkonzerne sind ja alle amerikanisch. Das heisst, wenn das weitergeht, dann wird es sogar zugunsten von der Schweiz sein, weil wir wahrscheinlich in Zukunft sogar noch mehr Dienstleistungen aus diesen online, zum Beispiel aus einem Apple Store oder so, werden beziehen.
Aber ich weiss ja zu unseren Ungunst. Das heisst, ich zahle ja nach Amerika.
Ja, genau. Genau.
Also wenn, die Amerikaner schicken mir eine Rechnung und ich zahle die.
Ja, genau.
Umgekehrt haben wir ja Google, glaube ich, etwa 5'000 Mitarbeiter in der Schweiz. Und all die anderen Rollen sind da. Also die Schweiz hat noch so eine Art ein gutes Verhältnis, glaube ich, zu den Amerikanern.
Absolut, absolut. Und das gilt es zu bewahren. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht noch kurz zu Ihrer Handelsbilanz oder zu der Handelsbilanzdiskussion. Wir importieren auch pro Kopf 11-mal mehr aus den USA importieren als sie von uns. Das ist wahnsinnig wichtig, oder? Weil ich finde, man kann nicht einen 8,5-9 Millionen Markt vergleichen mit einem Markt mit 340 Millionen Einwohnern. Und das bringen wir und bringt der Schweizer Regierung immer wieder, oder? Dass man sagt, hey, wir importieren 11-mal mehr als ihr. Wir haben ja zum Beispiel unsere Industriezölle komplett abgeschafft. Also ein amerikanisches Produkt, das in die Schweiz kommt, zahlt irgendwie 0,7% Steuern. Also Zölle, sozusagen nichts. Also es gibt eigentlich nur noch die Landwirtschaft, die irgendwie noch, also nicht irgendwie noch, wo relativ hohe Zölle hat, zwischen 40-70% für die Güter. Aber sonst haben wir keine. Also wir sind eigentlich ein guter Handelspartner. Und vielleicht noch, was mir auch so anliegen, ist das mit den Investitionen. Oder? Die Schweiz ist der sechstgrößte ausländische Investor in den USA. Also wir kreieren auch Jobs, Forschung und Entwicklung. In der Forschung und Entwicklung ist die Schweiz der grösste, also 2024 grösste Investor in den USA. Also wir leisten einen bedeutenden Beitrag.
Wir haben darüber geredet, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ja. Kommen wir jetzt zu Entschuldigung, mittelfristig.
Ja.
Was bedeutet das?
Also mittelfristig glaube ich, wenn die Schweiz ihre Karten gut spielt, können wir ein sehr guter, attraktiver Partner sein für die USA. Die Schweiz ist im Moment wahrscheinlich das einzige Land, im technologischen Fortschritt einigermaßen etwas zu bieten hat. Das heisst in der Robotik, in der künstlichen Intelligenz, in sehr vielen Bereichen. Und wenn wir es gut spielen, können wir quasi aus meiner Sicht in dieser technologischen Revolution, die in den USA wird stattfinden, können wir an dem sehr stark teilhaben, mittelfristig.
Langfristig?
Langfristig? Was ist das? 2050? Oder was ist langfristig?
Ja, von mir aus, ja.
Sehr schwierig zu sagen für mich, wie das wird sein mit der EU, wie das wird sein mit den USA, wie das wird sein mit China.
Die Industrie muss sich irgendwie langfristig positionieren.
Ja.
Auch wenn es schwierig ist, aber man muss irgendeinen Plan B haben, was ist langfristig.
Ja.
Und da spielt jetzt halt der US-Dollar, der die Weltwährung ist, einfach eine wahnsinnige Rolle. Mhm. Und wer der Banken geglaubt hat und gesagt hat, dass der geht auf 75 Rappen runter, der ist jetzt auf dem falschen Fuß verwünscht worden. Ja. Wir sind bei 92, 93 Rappen. Ja. Und wir müssen es ja irgendwie können positionieren. Und darum wäre es halt schon noch toll, man könnte sagen, wie müssen wir uns eigentlich positionieren. Ja. Produzieren wir weiter hier in der Schweiz oder hören wir jetzt hier auf und gehen sofort hektisch nach Amerika, gründen eine Firma dort und produzieren in den USA, rein, mhm, damit wir den Markt langfristig überhaupt haben.
Mhm. Also, ich würde unterscheiden zwischen den Sachen, die ich als Unternehmer zum Beispiel beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel, dass der Dollar-Schweizer-Franken-Wechselkurs kann ich nicht beeinflussen. Es war zwar absehbar, dass wenn der Trump Zölle einführt, dass der Dollar wird stärker werden, aber das ist nicht. Aber was wir machen können und wie ich mich langfristig positionieren würde, ist das, was die Schweizer Wirtschaft eben wahnsinnig gut macht, und zwar innovativ sein, sehr stark in Forschung und Entwicklung investieren, schauen, was sind Zukunftsthemen, und in die investieren. Und dann der zweite Teil, das geht mehr um die Rahmenbedingungen, dass wir unbedingt darauf schauen, dass wir attraktive Rahmenbedingungen in der Schweiz behalten. Das heisst, der liberale Arbeitsmarkt, dass wir einigermaßen vernünftig regulieren und nicht uns auf Sachen konzentrieren, die nicht wichtig sind. Dass wir können auch zum Beispiel mit unseren ETHs und EPFL genügend Leute anbringen, aber auch ausbilden, die in diesen Firmen arbeiten können. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig.
Das WEF ist gerade gesehen jetzt. Ja. Und das war sicher eine Diskussion gewesen. Der Präsident Trump hat sich kurz zugeschaltet über eine Videobotschaft. Er ist selber das mal nicht gekommen. Sie sind ja auch am WEF gewesen, glaube ich, oder?
Ja.
Und hat man das eigentlich erwartet, dass jetzt die Zölle kommen und dass wir alle so ein bisschen rotlos mit Fragezeichen umeinander stehen? Ist das so krass diskutiert worden? Also nach dem Motto, was ist jetzt eigentlich wichtig, wenn wir vom WEF heimgehen, und was ist eigentlich nicht so wichtig? Was ist nice to have?
Mhm. Also, eben, Ihre Frage impliziert die Antwort eigentlich schon, das ratlos und mit Fragezeichen. Ich glaube, nach Davos sind die Länder, die eine Proximität, also Nähe zu den USA haben, sind eigentlich eher ein bisschen beschwingter zurückgegangen, weil sie das Gefühl haben, dass, was ich auch sage oder was ich vorhin gesagt habe, mit der technologischen Revolution in den USA, dass all die Sachen, wo der Trump wird versuchen einzuführen, die eigentlich gut sind im Sinne von weniger Bürokratie, vielleicht tiefere Steuern, eventuell tiefere Energiepreise, falls er das durchbringt, koppelt mit den zusätzlichen Investitionen, zum Beispiel in der künstlichen Intelligenz, Investitionen im Verteidigungsbereich, in der Raumfahrt, in der Aviatik, dass das eigentlich die amerikanische Wirtschaft wird beflügeln. Und darum eben die näher sind zu den USA, die werden auch von dem können profitieren. Ich bezweifle, dass man dann davon ausgegangen ist, dass am 3., am 4. April, Februar die Zölle so würden werden, durchgesetzt werden. Das glaube ich nicht, dass man das so erwartet hat.
Sind Sie eigentlich eine Schweizer Organisation, die nach Amerika schaut? Oder haben Sie genauso viele amerikanische Mitglieder, die in die Schweiz schauen?
Also wir haben 70% von unseren Mitgliedern sind Schweizer Firmen und 30% sind amerikanische Firmen, grob. Und die amerikanischen Firmen, die wir als Mitglieder haben, sind Firmen, die zum Teil eine sehr grosse Präsenz haben in der Schweiz, seit 40 Jahren. Gewisse sind neue da. Also wir sind gemischt, aber von der Organisationsstruktur her, wir sind einfach ein Schweizer Verein, der nur da tätig ist. Und wir haben ein paar Kapitel in den USA, aber wir haben keine Affiliation mit der, zum Beispiel der US Chamber of Commerce.
Wäre es nicht sinnvoll, es gäbe ein Gegenstück von Ihnen auch in Amerika? Wo die Amerikaner, die mit der Schweiz etwas zu tun haben, nicht in der Schweiz müssen fragen, wie kann ich das machen, sondern in den USA würden begleitet werden und nachher, wenn sie wirklich in der Schweiz etwas machen wollen, übergeben werden in die Schweizer Organisation.
Also wir haben eben die Kapitel, die in Miami, in Atlanta, in New York, in Boston, wo haben wir noch? In San Francisco, Los Angeles. Also wir haben schon ein paar von diesen Chapters, die genau für das gemacht sind. Heutzutage ist es natürlich auch so, dass man relativ einfach mit Telefon, Videocall, E-Mail kann auch aus den USA direkt Kontakt knüpfen. Und die Schweiz ist ja relativ präsent in gewissen von diesen Städten. Also wir haben ja auch von der Schweizer Regierung aus die Swiss Business Hubs, wir haben Swissnex, wir haben Botschaft und Konsulat. Also dort funktioniert die Zusammenarbeit sehr, sehr gut.
Sind die Amerikaner, wenn jetzt der entscheidet, die in der Schweiz etwas machen, läutet er nach Zürich an? Oder wie funktioniert denn das? Oder geht eben zu einem Repräsentant in der Stadt?
Genau, also es gibt irgendwie kein es kommt auf die Firmengrösse drauf an. Zum Teil gehen sie zu den Repräsentanten in der Stadt. Zum Teil funktioniert das auch über zum Beispiel Beratungsfirmen, also die sogenannten Big Four, also Ernst & Young und so weiter, die Firmen, die dann die amerikanische Firma begleitet in der Auswahl von wo sie zum Beispiel sollten ihr europäisches Hauptquartier aufstellen und dann kommen die dann zu uns.
Also wenn die Big Four das machen, für was braucht sie eure Chamber überhaupt noch? Die Big Four könnt ja das managen.
Ja, aber es geht ja dann um noch viel, viel mehr. Oder wir können zum Beispiel ein Netzwerk anbieten von gleichgesinnten Leuten oder von ihren Peers von den amerikanischen Firmen. Oder wenn es eine andere Firma gibt, die sich am Ansiedeln ist oder die sich angesiedelt hat zum Beispiel. Und da gibt es natürlich auch alles Schweizer Politik. Was muss ich verstehen, was muss ich können, Einsichten. Also es gibt sehr, sehr viel zu machen, wenn man mal da ist.
Haben Sie Kontakt beispielsweise mit dem amerikanischen Botschafter in der Schweiz?
Ja, absolut, sehr regelmäßig.
Ist das schon definiert?
Im Moment hat es eine Botschafterin, die nominiert ist, aber sie muss noch vom Senat bestätigt werden.
Sie ist noch nicht eingereist?
Nein, das muss noch durch den Senat.
Haben Sie sie schon lernen kennen?
Nicht persönlich.
Aber Sie wissen, wer das ist?
Ja, absolut.
Wie denkt ihr? Also wir haben jetzt einen gehabt, unter den beiden, wo eher so ein bisschen der Schweiz kritisch gegenüber eingestellt ist und das auch öffentlich kundgetan hat. Das hat manchmal fast ein bisschen weh gemacht. Und der Vorgänger, der unter der Trump-Regierung war, ist eher ein Schweiz-positiver Gesinnter gewesen. Und man hat so das Gefühl, ja, der geht jetzt zurück und lobt die Schweiz und geht der amerikanischen Regierung mitteilen, ihr müsst unbedingt mit der Schweiz weitermachen. Beim jetzigen Botschafter, den wir hatten, haben wir eher das Gefühl, hoffentlich geht er nicht in die Ferien heim und geht erzählen, was er über die Schweiz denkt. Das kommt schräg raus. Glauben Sie, es kommt jetzt wieder positiv?
Ja, also ich glaube, es kommt positiv. Das ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber ich denke mir, wir werden jetzt wieder jemanden haben, wo positiv über die Schweiz denkt, wo einen sehr guten Bezug auch zum Weißen Haus hat. Die Dame war im Vatikan vorher, während der ersten Trump-Administration. Ihr Mann ist ein sehr einflussreicher Republikaner und sie hat in mehreren Bereichen auch interessante Sachen publiziert, wo ich denke, dass also für die Schweiz wird das durchaus oder kann das durchaus sehr positiv sein.
Ist das eines von den ersten Geschäften, die Sie werden machen, wenn Sie in der Schweiz ist, dann können Sie dort Leute bei der amerikanischen Botschaft und Grüezi sagen?
Ja, wenn Sie dann mich würd treffen wollen.
Aber es ist noch kein Kontakt da, Sie haben noch keine E-Mail geschickt und
Doch.
Schon und Sie hat auch geantwortet.
Ja.
Okay.
Und die Antwort ist, ich muss zuerst vom Senat bestätigt werden, weil ich sonst nicht überhaupt akkreditiert werden kann im Gastland.
Das ist ja wahrscheinlich keine Diskussion, kann ich mir vorstellen. Oder? Die Schweiz ist zu wenig wichtig, dass der Senat allzu lange über das Problem könnte diskutieren.
Ja, aber es ist auch eine Zeitfrage. Es hat, am Anfang werden durch die Nominationen kommen zuerst die höheren Minister, dann kommen andere. Die USA haben ja etwa 4'000 Political Appointees, wie sie nennen. Also die müssen alle, nicht alle, aber viele müssen auch vom Senat bestätigt werden. Also es ist mehr eine Zeitfrage auch.
Und die von den beiden Regierungen, die sind zurückgerufen worden, die sind nicht mehr.
Das passiert automatisch beim Administrationswechsel. 20. Also vor der Inauguration, 20. Januar, wird dann die Person zurückgezogen.
Und mit dem jetzigen Botschafter haben Sie auch Kontakt gehabt?
Ja, also im Moment gibt es ja keinen, oder?
Ja, klar, aber in den letzten 4 Jahren.
Ja, absolut. Mit wem ich jetzt Kontakt habe, ist mit dem Chargé d'Affaires, also mit dem stellvertretenden Botschafter, der das Geschäft leitet, bis die neue Person kommt.
Und Sie haben keinen Einfluss können in den letzten 4 Jahren. Gut, Sie sind noch nicht so lange bei der Chamber dabei, ja. Selber. Sie sind auch noch ein Youngster, was das anbelangt. Aber hat man nicht mehr Einfluss können, dass der nicht so schlecht über die Schweiz geht?
Ja, aber das kann ich nicht beurteilen. Also ich habe ihn ja nur dann quasi in meinem neuen Amt in den letzten 4 Monaten gehabt. Vorher, als ich beim Staatssekretariat war für internationale Finanzfragen, haben wir einen sehr guten Austausch gehabt, muss ich klar sagen, weil wir haben zum Beispiel das Doppelbesteuerungsabkommen können fertig verhandeln, dank seiner Hilfe. Wir haben können also FATCA-Modellwechsel machen, auch durch die Unterstützung von der Botschaft. Von dem her, ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt.
Es fehlt nur noch das Freihandelsabkommen mit den Amerikanern.
Genau, aber das ist noch ein bisschen weiter weg als
Warum gibt es das eigentlich nicht? Wo ist das Problem?
Wenn ich eine Analogie würde ich sagen, das ist wie wenn sie möchte eine Frau heiraten und die Frau hat so viele andere Interessen und weiss zwar schon, wer sie sind und findet sie nett, aber zum jetzt eine Zeit lang mit ihnen verhandeln für ein Freihandelsabkommen ist relativ unwahrscheinlich, einfach weil wir sind, wie ich das vorhin gesagt habe, ein sehr offener Markt, also rein ökonomisch betrachtet, gibt es keine Zölle auf Industriegüter. Das heisst, warum einen Vertrag machen, wenn es so wäre? Wenn es so ist, zweitens haben die USA schicken 2% von ihren Export in die Schweiz. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein sehr wichtiger. Drittens haben die USA, die haben 12 bilaterale Freihandelsverträge nur und kein einziges mit dem europäischen Land. Also dass die Schweiz würde rankommen, aus meiner Sicht, ist einfach wäre, wenn sie politisch würden wollen, einen Freihandelsvertrag machen mit einem befreundeten Land. Oder ich würde sogar eher Handelsvertrag sagen, mit einem befreundeten Land, um ein politisches Zeichen zu setzen, um zu zeigen, dass sie doch Freihandel sind. Oder vielleicht irgendwie in einem Trade-off mit der EU. Ich sehe das, wir bleiben dran, wir würden gerne eins machen. Ich sehe aber auch, dass der Business Case für die Amerikaner, wenn es nicht politisch ist, relativ schwierig ist.
Reden wir noch ein bisschen über die Währung, über den Dollar. Der Dollar ist in sich, oder wenn wir sagen, die Amerikaner sind verschuldet gewesen, etwa im Jahr 2000 mit etwa 5, 6 Billionen. Heute sind es irgendwie etwa 30, 32 Billionen, glaube ich, Verschuldung. Und ich habe hier vor mir eine Grafik, die sagt, im 2029 werden die zwischen 44 und 45 Billionen. Also eine Billion ist immer noch 1000 Milliarden, oder? Und eine Milliarde ist immer noch 1000 Millionen. Also das ist Wahnsinn. So viele Nullen können wir nicht einmal im Prinzip im Kopf behalten. Das ist absolut krass, was da passiert. Wie könnt ihr das überhaupt machen? Wie könnt ihr überhaupt noch überleben mit diesen gestörten Schulden, die sie ja müssen finanzieren müssen? Mhm. Also es sind Interests, also Zinsen, die müssen gezahlt werden. Und irgendwann zahle ich ja mehr Zinsen, als ich Geld einnehme, um die Bevölkerung wieder zurückzuziehen.
Mhm. Ja, also es ist ein richtiges Problem. Es ist auch etwas, wo die Administration möchte adressieren, weil das mit diesen Zinszahlungen ist ja schon so, dass sie mehr für Zinsen ausgeben als für die Verteidigung. Also das ist enorm und das ist auch nicht gesund für einen Staat. Jetzt haben sie einerseits einige Projekte, also da die Department of Government Efficiency hat eigentlich zum Ziel, mittels Zurückfahren von Programm, Zurückfahren von Personal und Zurückfahren von Budget, die Staatsausgaben zu senken. Das ist mal ein grosser Teil. Ob das gelingt oder nicht, werden wir sehen. Es ist sicher nicht das erste Mal, wo das eine amerikanische Regierung probiert. Sogar der Reagan hat es probiert und andere haben das auch probiert. Unter Trump ist zum Beispiel Staatsverschuldung, unter Trump 1 ist Staatsverschuldung enorm aufgegangen, muss man klar sagen. Jetzt mit den beiden ist es auch nicht besser geworden. Wir werden sehen, ob er das durchbringt. Das eine das andere ist. Es ist, wie ich gesagt habe, ein ernstes Problem. Ich glaube, es ist noch nicht akut. Und zwar sage ich das, weil die Amerikaner können selber ihre Währung drucken. Es ist eine Weltreservewährung. Japan ist etwa bei 160 oder 170%.
Ich glaube 250.
Oder? Ah, sogar? Ja, das könnte sein. Also es gibt schon ein
die
paar Länder.
Die sind massiv weiter. Also. Nein. Die Italiener sind bei 130, 135. Oder? Die Franzosen sind bei 110, 120 irgendwo zwischendrin. Also das ist ganz krass. Aber die Amerikaner, sie jetzt vor allem sagen, von den westlichen her, sind es doch... auch von der Größe her.
Ja, genau. Aber darum, wenn sie die Weltreservewährung sind, würde ich jetzt klar sagen, dass es mehr Margen gibt, bis es, bis der Bogen überspannt, bis er sie vertätscht, als zum Beispiel bei einem Japan. Und ich möchte nicht damit sagen, dass es nicht schlimm ist, aber ich würde einfach sagen, es ist vielleicht ein bisschen weniger akut, wenn das bisher zum Beispiel ein Japan überlebt hat.
Gut, Japan ist natürlich bei sich selber verschuldet primär. Das geht in die eine Tasche von der anderen über. Also wenn es die mal verjagt oder eine Währungsreform wäre, würde es eigentlich Japan in sich selber. Mhm. Die anderen Länder, auch Europa, ist sehr stark Russland verschuldet. Und nicht nur bei sich selber. Also Deutschland ist nicht nur einfach bei Deutschland verschuldet, sondern denen ihre Papiere sind zum Teil auch weltweit gehandelt worden. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich glaube, Japan ist einfach atypisch.
Ja, wobei mittlerweile ist die Mehrheit der US-Staatsverschuldung auch in der Hand der Amerikaner.
Und Chinesen, ich glaube, da hat auch noch etwas mit
ja, und zu reden. Ja, also Chinesen, dann kommt Japan und Nummer 3 ist die Schweiz. Also, aber trotzdem, die Mehrheit der US-Staatsverschuldung heute, früher war das anders, aber heute ist in der Hand der Amerikaner.
Es hat 1957 einen Roman gegeben, der auf die Welt gekommen ist. Der heisst «Atlas Shrugged». Weiß ich nicht, ob Sie schon mal gehört haben.
Ja, Ayn Rand.
Genau, das ist genau, Ayn Rand, genau, ganz genau. Und dort geht es ja darum, dass die Unternehmer, ich sage jetzt auf Deutsch, die Schnauze ein bisschen voll haben, oder? Und die gehen in einen Streik. Also sie sagen, es ist nicht der Mitarbeiter, der jetzt streiken muss, sondern unsere Arbeit wird nicht mehr wertschätzt. Wir werden immer wie formalisierter, wir werden immer wie mehr unterdrückt von der Regierung, wir müssen immer wie mehr abliefern, und eigentlich macht es gar keinen Spass mehr und wir gehen jetzt on strike. Und das ist ja etwas, was wir hier auch spüren in Europa, dass der Unternehmer, der sein Kapital einsetzt, obwohl er vielleicht ein ganz schlechtes Jahr hat und sein Familienvermögen noch eingeworfen hat, wird er immer noch ein bisschen schräg angeschaut. Sagt, du bist ein Erzkapitalist oder was ist auch und so weiter. Und der Atlas Shrugged ist ja so ein bisschen die Bibel der Republikaner in Amerika. Und ist 1957 auf die Welt gekommen. Also das sind jetzt 70 Jahre her fast. Das ist fast ein bisschen eine Vision, was jetzt passiert, dass man eigentlich wieder zurückfahren will vom übersozialisierten Leben zu einem Leben, das sich selber auch wieder ein bisschen finanziert. Mhm. Ist Amerika so ein Katalysator im Moment, wo so der Atlas Shrugged ein bisschen in die Realität kommt?
Also ich finde ganz klar, ich glaube auch, dass wenn die Amerikaner das durchbringen mit ihren Entbürokratisierung, weniger Regulierung und dann eben die anderen Themen, die ich erwähnt habe, in Bezug auf eventuell Steuersenkungen, sie haben jetzt schon ein Drittel der Energiepreise von Europa, dass der Abstand zwischen den USA und Europa noch grösser wird werden. Und wenn Europa sich dann nicht reformiert, dann wird alles noch viel, viel schwieriger. Also ich bin völlig mit Ihnen einverstanden, das wird ein Katalysator sein. Und was schon auch interessant ist, ist, dass viele von diesen Sachen, die kommen wieder, oder? Der Reagan hat dann ja auch gefunden, die Entrümpelung muss stattfinden. Aber auch zum Beispiel das ganze Thema mit dem, ich würde sagen, zunehmenden Isolationismus der Amerikaner, das ist auch schon in den USA 20er, 30er Jahre ein grosses Thema. Also das sind alles nicht neue Themen, die jetzt die Trump-Administration bringt. Die Frage wird sein für mich, wie erfolgreich wird das sein? Weil ich glaube, zum Beispiel auch der Reagan hat es trotzdem nicht geschafft, die Bürokratie signifikant abzubauen.
Was beim Trump ja ganz etwas Neues ist und Spezielles ist, dass er die Tech-Milliardäre einbezogen hat, auch schon in seinen Wahlkampf hinein. Der Musk sogar regierungsnahe kann funktionieren. Und dass er die mega potenten Leute, also auch finanziell potenten Leute, um sich geschart hat. Das ist ganz neu. Der Musk hat tausende von Satelliten, die um die Erde herumschwirren, mit Starlink. Also etwas, wo man nur den Regierungen früher zutraut hat. Also wer hat eine Rakete ins Weltall geschossen und wer hat eine Station gebaut im Weltall? Und plötzlich sind das Private, die das machen. Ich kann mich gut an den James Bond erinnern, wo einer war und der hat eigentlich schon abgedruckt in der Zeitung, was nachher dann wird passieren. Also er hat schon seinen Journalisten gesagt, was sie müssen schreiben und dann ist es nachher gemacht. Das ist in Europa nicht der Fall, aber in Amerika haben wir diesen Wandel von den Tech-Milliardären, die einen ganz starken Impact haben auf die Regierung. Was müssen wir von dort erwarten?
Ich glaube, es ist gleichzeitig eine Chance und ein Risiko. Ich glaube, es ist ein Risiko natürlich, weil es eine Kumulation ist von Macht. Also es gibt ja die ganzen Überlegungen, ob das jetzt quasi zu einer Oligarchie wird oder so. Ich glaube, im Moment müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Aber die Chance, wo man hat mit dem, ist, dass die USA wirklich die technologische Revolution kann so stark beeinflussen, dass sie wirklich als Sieger rausgehen in dem technologischen Wettkampf.
Und ich glaube, gegen die Chinesen zum Beispiel.
Das ist gegen die Chinesen zum Beispiel, aber ich glaube auch, und das klingt jetzt sehr idealistisch, aber ich glaube auch teilweise für die Menschheit im Sinn von, dass wenn man zum Beispiel die künstliche Intelligenz intelligent tut anwenden, das heisst mit gewissen Ethikkodex und so weiter, dass wenn man das richtig strukturieren kann, kann das zum Beispiel in der Medizinalforschung, Krebsforschung, im Alltag der Leute einen enormen Benefit generieren, wo uns quasi ins nächste, ich bin jetzt ein bisschen idealistisch, aber wirklich in die nächste industrielle Revolution kann bringen.
Also heisst, die haben einfach mehr Macht über, die dürfen gewisse Freiheiten, die sie haben. Und dank dem, sagen sie, gibt es neue Produkte, die eigentlich uns Menschen weiterbringen.
Ja, und das mit mehr Freiheiten, ich glaube, mein Ansatzpunkt ist, dass sehr wenig Leute verstehen, was eigentlich wirklich passiert dort, in denen zum Beispiel in der künstlichen Intelligenz, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und wenn man einfach so Sachen regulieren, weil man Angst hat vor diesen Sachen, ohne dass man überhaupt versteht, was da wirklich der Effekt ist, dann tut man einfach Sachen quasi wie ein bisschen unter dem Deckel behalten und sie kommen nicht wirklich raus. Das ist so ein bisschen der risikoaverse Ansatz. Wenn man aber wirklich möchte verstehen, was dort passiert, muss man sich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Man muss die Leute treffen, man muss mit ihnen reden. Die Schweiz ist eigentlich auch an sich sehr, sehr gut in dem, sich mit der Wirtschaft austauschen, um eigentlich zu wissen, was man reguliert, wenn man reguliert.
Wo wir gehört haben, dass der Trump Grönland kaufen will, oder? Haben wir wieder den Goldlock gesehen und noch mit einer roten Klonnase und sagen, ja, okay, jetzt willst du auch noch Grönland kaufen. Und dann, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dieser Geschichte, dann ist die rote Klonnase plötzlich weg und dann wird das effektiv spannend und man merkt, dass eigentlich ziemlich viel dahinter steckt. Also auf Grönland gibt es beispielsweise 17 Metall- und seltene Erden. Wenn man schaut, und jetzt komme ich wieder zu den Tech-Milliardären zurück, die haben dort Firmen im Milliardenbereich schon gegründet und sind am Forschen dran. Wie kommt man an die seltenen Erden her? Da wird gewaltig investiert bereits. Also das ist nicht irgendwie eine Clownerie, einfach schnell so daher gesagt. Wir haben es nur nicht gemerkt. Mhm. Beim Panama-Kanal ist das sehr, sehr ähnlich. Der Einfluss der Chinesen ist gravierend auf den Panama-Kanal. Und dass die Amerikaner das nicht so lustig finden, das kann ich eigentlich verstehen. Aber wenn ich jetzt Zeitungen lese, vielleicht nicht unbedingt die Zürich-Zeitung, sondern eine andere Zeitung lese, die primär von den Übertiteln lebt, dann sehe ich eigentlich nur die Pappnase Trump. Und nur wer wirklich sich Mühe nimmt, tiefer runterzugehen, findet auf Grönland ganz viele gründete Firmen, die mit Milliarden hinter dran finanziert sind, die an der Exploration über die nachdenken, wie kommen wir an die ganz wichtigen Grundstoffe her. Also Trump bringt es schon auf einen Punkt an und für sich, auch in diesem Bereich.
Mhm. Also ich stimme mit Ihnen völlig überein. Sehr vieles von dem, was er sagt, tönt abrupt und tönt lustig und wird nicht sehr ernst genommen. Aber bei sehr vielen Sachen gibt es irgendwo einen wahren Kern und es gibt eine Absicht. Darum habe ich das auch mit den Zöllen gemeint. Oder? Ich glaube schon, dass das durchgedacht ist, was er jetzt mit Kanada und Mexiko macht. Das ist nicht einfach jetzt irgendetwas, ein Hüftschuss. Und wenn Sie Grönland ansprechen, genau, seltene Erde. Die USA sind ja weit hinter den Chinesen, was seltene Erdenvorrat anbelangt. Dann gibt es natürlich das Ganze mit dem Schmelzen von der Seefahrtsweg im Nordpol, wo zum Beispiel die Russen sehr, sehr stark sind. Die Chinesen könnten, wie das heisst, die sogenannte polare Seidenstraße, wenn sie dort Macht hätten, anfangen zu benutzen, was für sie natürlich die Schifffahrtsweg von China nach Europa würde extrem verkürzen. Also es gibt sehr viele Themen, die in das Grönland spielen. Es gibt auch andere Diskussionen, oder, mit dem Trump. Zum Beispiel hat er ja vor x Jahren mal gesagt, was in Kalifornien läuft mit diesen Staudämmen, das sind überhaupt nicht gut, die werden irgendwie Wassermangel haben und so weiter und so fort. Und jetzt x Jahre später mit diesen ganzen Feuer wird das alles wieder aktuell. Und er hat jetzt auch gesagt, jetzt müssen wir die Dämme öffnen. Also viele Sachen sind nicht so naiv und unbeholfen, wie sie gerne dargestellt werden.
Sie kommen einfach brüsk daher. Ja. Und sie sind bei uns gar nicht als Thema diskutiert worden. Mhm. Und weil sie so brüsk daherkommen, nehmen wir sie als Spass. Mhm. Entgegen und merken nachher, das ist nicht Spass, sondern da steckt wirklich etwas dahinter.
Ja. Und ich muss auch sagen, also, Sie haben gesagt, außer wenn man die NZZ liest, also Medien tun das zum Teil schon gern, also sie tun das schon transportieren. Oder? Und ich bin auch, jetzt zum Beispiel Panama, Grönland und so weiter, bin ich angefragt worden, von den 20 Minuten haben wir irgendetwas gesagt. Ich glaube, es gibt mehr. Das Ding, dass die Leute, auch Konsumenten, sich gut fühlen, indem sie denken, ah, der ist sowieso blöd, der ist sowieso ein Rassist, der ist sowieso frauenfeindlich und jetzt müssen wir auch die 4 Jahre durchhaben und schauen, was passiert. Anstatt näher zu hören, was er eigentlich sagt und was die Absicht ist.
Ja, er ist immerhin so ehrlich, dass er sagt, was er eigentlich vorhat. Und bei den anderen, die haben das vielleicht auch vorgehabt, aber sie haben es einfach nicht gesagt. Also die Investitionen, die hier in Grönland getrieben worden sind, das war mir nicht bewusst gewesen, noch vor einer Woche.
Ja, genau.
Und es geht um viel. Amerika ist ein riesengroßes Land, ich glaube, etwa 350 Millionen Einwohner ungefähr, oder? Wir haben Montana und Washington also als Staat im Norden und wir haben Texas und Florida eher südlich. Wie empfinden Sie Amerika? Ist das eine Einheit? Also kann man sagen, Montana und Texas ist eigentlich genau das Gleiche? Oder ist das eigentlich wie Europa fast different denkende Länder in diesen USA?
Also ich empfinde es nicht als dass das wirklich komplett unterschiedliche Länder sind. Also ich habe 48 von den 50 Bundesstaaten bereist in meinem Leben. Also ich kenne sie alle relativ gut und ich bin auch in meinem Leben vielleicht 3 Jahre bisher nicht in den USA gewesen und sonst in jedem Jahr von meinem Leben in den USA gewesen. Und ich glaube, es gibt schon eine Einheit oder etwas, wo all diese Staaten verbindet, auch wenn sie sehr, sehr anders sind. Ich würde sogar sagen, Montana und New York City sind relativ anders als Texas und Montana. Aber ich glaube schon, dass es etwas gibt, wo die vereinheitlichen tut. Und vielleicht, und ich möchte mit dem nicht den Amerikanern zu nahe treten, aber zum Beispiel eine jahrtausendalte Kultur wie Italien ist vielleicht trotzdem ein bisschen anders als die jahrtausendalte Kultur in Skandinavien als vielleicht dann in den USA, wo vieles in der gleichen Jahrhundert besiedelt worden ist.
Man redet ja über die wahnsinnige Spaltung zwischen den Republikanern und den Demokraten. Ist das echt? Ist das wirklich so? Mögen die anderen nicht leiden? Oder wird uns das einfach mit grossen Lettern in der Presse bekannt
geben? Ich würde sagen, es gibt beides. Also es gibt sehr viele Sachen, die funktionieren gut und da ist man sehr vernünftig. Sie sehen das auch, oder? Der Trump hat jetzt zum Beispiel den Inflation Reduction Act sehr stark kritisiert. Der ist auch rein durch Demokraten verabschiedet worden, also von Biden. Aber zum Beispiel der CHIPS Act und der Infrastructure Act, das sind die anderen zwei grossen Acts, wo unter der Biden-Administration reingekommen sind, die sind von beiden Parteien unterstützt worden. Ich glaube, es gibt schon. Es gibt sehr starke Unterschiede zum Teil in der Weltauffassung oder die Rolle vom Staat und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist so wie in vielen anderen politischen Biotopen. dass man sich teilweise nicht ausstehen kann und teilweise hat man gemeinsame Interessen.
Die Finanzierung von so einer Wahl in Amerika ist ja eine grobe Geschichte. Also da geht es wirklich um ganz, ganz, ganz viel Geld. Der wichtigste Exporteur in der Schweiz ist die Pharmaindustrie. Und die Pharmaindustrie hat bei ihren Mitarbeitern gesammelt und hat zum Teil 10-mal mehr, oder nein, sogar 20-mal mehr an Kamala Harris überwiesen, als sie an Trump überwiesen haben. Wieso geht der Pharma und wieso tun sie die nicht zum Beispiel zurückhalten als Chamber oder sagen sie, hört auf mit dem Mist? Oder? Wir sind neutral, könnt ihr dann wieder mit dem reden, wenn er Präsident oder wenn sie Präsidentin ist worden. Warum hat man das gemacht? Ist man die Gefahr eingegangen, dass eben der Republikaner könnte gewinnen gegen die Demokratin und die Demokratin einfach 20-mal mehr Geld bekommt aus der Novartis und der Roche raus. Und sie sagen immer, es sind ja nicht die Firmen, die bezahlt haben, sondern die Mitarbeiter, die zahlen. Man muss das, glaube ich, relativ deutlich sagen. Aber das ist ja gleich gefährlich, so etwas.
Ja, aber das ist so, wie sie das auch in der Schweiz haben. Oder? Wenn sie irgendwo arbeiten, dann können sie so stimmen, für wer sie wollen. Also es ist nicht zum Beispiel die Pharma-Firma, wo die Mitarbeiter dazu motiviert, um so oder so Geld zu sammeln, sondern das sind die Leute, die sich entscheiden, ich gebe jetzt das Geld dort her oder an diesen Kandidat und an diesen Kandidat. Und das ist auch Meinungsäußerungsfreiheit. Und grundsätzlich finde ich das gut, weil das sind nicht... Das ist nicht die Firma, die das macht, wie Sie das korrekterweise gesagt haben. Das ist wahnsinnig wichtig. Also Firmen können im amerikanischen Wahlkampf auch nicht direkt für einen Kandidaten spenden.
Aber trotzdem ist es so zusammengefasst worden, dass man gewusst hat, was hat die Mitarbeiter von Novartis gespendet und was hat Mitarbeiter von Roche gespendet.
Genau, aber das ist wegen der Transparenz. Oder? Das ist der Teil des demokratischen Prozesses.
Aber Trump findet es sicher nicht lustig, wenn er erfährt, dass die Mitarbeiter von Novartis beispielsweise 20-mal mehr an Kamala Harris überwiesen haben.
Nein, also ich glaube, das ist ihm sehr egal. Ich glaube, dort muss man geht's auch mehr um die Frage, wo sind die denn geografisch? Wenn sie natürlich irgendwie in Kalifornien sind, ist die Chance höher, dass sie demokratische Beiträge haben. Wenn ihre Niederlassung in Wyoming ist, dann ist die Chance höher, dass sie republikanische Beiträge haben. Das ist wahrscheinlich ausschlaggebender.
Wie haben Sie sich selber positioniert von der Chamber aus? Haben Sie erwartet, dass der Trump gewinnt? Oder haben Sie sich jetzt effektiv gesagt, die Schweiz ist neutral, wir greifen nicht in den Wahlkampf ein?
Also erstens kann ich gar nicht eingreifen, weil ich bin nicht ein US-Staatsbürger und das ist auch nicht mein Land. Und das sind ihre freien Wahlen, die stattgefunden haben. Das ist sehr wichtig. Das heisst, wir leben einfach mit dem Resultat. Das Zweite ist, ich bin sowohl vorher wie auch nachher weder für den Trump noch für Kamala Harris gewesen. Ich glaube, beide wären auch gut gewesen, oder sind auch gut für die Schweizer Wirtschaft. Ich sage immer, oder, wir haben in den letzten 30 Jahren 18 Jahre Demokraten gehabt, 12 Jahre Republikaner. Und wenn Sie unsere Exportzahlen anschauen und unsere Investitionen in die USA, dann hat das eigentlich nur eine Richtung gekannt. Und das war gegen oben gewesen. Und das war unabhängig gewesen, von wer oder welche Partei im Weißen Haus ist. Ich sage das auch, weil der Präsident hat sehr viel Einfluss und der jetzige Präsident vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als je nachdem, wie er sich strukturiert. Aber grundsätzlich, es gibt den Kongress und wenn der geteilt ist, kann der sehr viel blockieren. Also Gewaltentrennung, Legislative, Exekutive und natürlich auch Gericht, also Judikative.
Im Moment ist er aber dominant.
Im Moment ist er dominant, aber das Zweite, wo er nicht notwendigerweise dominant ist, ist das mit den Bundesstaaten. Oder? Sie haben ein föderalistisches System, so wie wir in der Schweiz auch. Und wenn Sie als Firma schauen, in der Schweiz einen Kanton Zug oder einen Kanton Jura oder einen Kanton Neuchâtel, haben Sie Unterschiede. Und das hat einen extremen Einfluss auf das wirtschaftliche Verhältnis von der Schweiz zu den USA.
Was glauben Sie, in 4 Jahren kommen die Demokraten wieder? Ist das rein orakelisch im Moment?
Also für mich ist das sehr orakelisch. Es wird schon nur interessant sein, zum schauen, ob der Trumps Repräsentantenhaus verliert, also die kleine Kammer, also der Nationalrat in unserem Fall, verliert nach 2 Jahren, wie das typischerweise der Fall ist.
Oder die Wahlen sind anzyklisch, oder? Also zum Teil werden die Kammern anders bestimmt von den Jahren her als die Regierung.
Genau, also das Repräsentantenhaus, also das quasi der Nationalrat, der wird einfach alle zwei Jahre gibt's Wahlen beim Senat, also bei uns Ständerat sind es alle sechs Jahre. Und Präsidentschaft, wie Sie wissen, alle vier Jahre.
Was Sie gewusst haben, der Trump wird Präsident, haben Sie irgendwie den Plan B vorgenommen und Plan A war Kamala Harris gewesen? Oder haben Sie gesagt, egal wer wird, wir machen einfach unser Ding?
Letzteres. Also wir machen einfach unser Ding. Natürlich muss man sich stärker vorbereiten, wenn man glaubt, dass es Zölle wird geben. Das ist klar. Aber
das gehört zum... Gall.
Ja.
Ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Unsere Stunde ist durch.
Ich sehe es.
Merci vielmals.
Danke auch.
Toi, toi, toi. Spannend. Viel Glück.
Dankeschön. Merci.
Aktiv Radio Interview.